Herzlich willkommen zu 24 Tage Warten auf den Messias, dem akustischen Adventskalender. Wir wollen uns auf Weihnachten vorbereiten, den Messias-Verheißungen im Alten Testament auf die Spur kommen und damit Jesus mit neuen Augen sehen. Die erste Messias-Verheißung, die finden wir schon ganz weit vorne in der Bibel, im dritten Kapitel. Im ersten Buch Mose, in den ersten beiden Kapiteln, lesen wir, wie Gott die Welt wunderbar geschaffen hat und wie alles gut, sehr, sehr gut war. Aber schon im dritten Kapitel, da bricht die Sünde in die Welt herein. Wir lesen diesen sogenannten Sündenfall. Da sind Adam und Eva beteiligt und die Schlange als Verführerin, die in der Bibel mit dem Bösen, mit dem Teufel identifiziert wird. Und Gott spricht eine ganze Menge von Konsequenzen für diesen Sündenfall aus. Unter anderem sagt er zur Schlange Folgendes. 1. Mose 3, Vers 15. Und Feindschaft setze ich zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm nach der Ferse schnappen. Das sagt Gott also zur Schlange, zum Feind, zum Teufel. Eine Feindschaft zwischen seinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs, dem der Frau, dem von Eva. Und der Nachwuchs der Schlange, der Nachkomme, der wird in die Ferse schnappen von ihrem Nachwuchs. Ihr Nachwuchs aber wird ihm den Kopf zertreten. Das ist die erste Messias-Verheißung und hier wird schon deutlich, dass der Messias verwundet wird, dass ihm in die Ferse geschnappt wird. Das ist quasi ein Hinweis auf die Kreuzigung. Genau müsste ich sagen, von der Kreuzigung her, vom Christusglauben her, wird diese Stelle dann so interpretiert. Der Messias wird verwundet, aber sein Widersacher, der Teufel, der Feind, der wird vernichtet. Dem wird der Kopf zertreten. Und wo? Ja, das beginnt auch eben am Kreuz. 1. Johannes 3, Vers 8, da steht unter anderem, dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Dafür ist Jesus gekommen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und das wird schon ganz vorne im 1. Buch Mose Kapitel 3 angekündigt. Was hier deutlich wird, ist, dass der Messias ein Mensch ist. Es ist der Nachkomme, es ist der Nachwuchs der Frau, der Nachkomme Evas. Und das ist ein bisschen ungewöhnlich, wenn wir im Alten Testament lesen, da gibt es ganz viele Abstammungslinien und Listen, aber es ist sehr ungewöhnlich, dass eine Abstammung über die Frau definiert wird. Man findet dort fast ausschließlich männliche Namen. Warum sagt Gott hier eine Feindschaft an zwischen dem Nachkommen der Schlange und dem Nachkommen der Frau und nicht des Mannes? Das kann man auslegen, weil die Schlange zuerst die Frau verführt hat. Oder aber, wenn wir diese Messias-Verheißung gesamtbiblisch sehen, dann können wir da drin schon den ersten Hinweis für die Jungfrauengeburt sehen. Der Messias, der eine menschliche Mutter hat, aber keinen menschlichen Vater. Die Jungfrauengeburt, die das erste Mal bei Jesaja dann angekündigt werden wird, in den Messias-Verheißungen dort. Das finden wir also schon im dritten Kapitel der Bibel. Und dann im vierten Kapitel finden wir gleich die nächste spannende Szene, die nächste spannende Stelle, aber nur, wenn wir in den hebräischen Text hineingucken. In unseren deutschen Bibelübersetzungen heißt 1. Mose 4, Vers 1 ungefähr so. Und der Mensch, also Adam, erkannte Eva, seine Frau, und sie wurde schwanger und gebar Kain. Und sie sprach, ich habe einen Sohn bekommen mit Hilfe des Herrn. Also Adam und Eva bekommen Nachwuchs. Das Kind heißt Kain. Und Eva sagt, ich habe einen Sohn bekommen mit Hilfe des Herrn. So steht es in unserer deutschen Bibelübersetzung. Aber im Hebräischen steht da wörtlich eigentlich etwas anderes. Wörtlich steht da, ich habe einen Mann bekommen, Yahweh. Oder ich habe einen Mann bekommen, den Herrn. Es ist die exakt selbe Satzkonstruktion wie im Vers darauf, wo dann sinngemäß steht, und wiederum gebar sie einen Bruder, Abel. Also wir können uns da einen Doppelpunkt vorstellen. Ne? Wiederum gebar sie seinen Bruder, Doppelpunkt, Abel. Also, wer ist es? Abel. Und nach derselben Konstruktion funktioniert auch der Vers davor. Ich habe einen Mann bekommen, Doppelpunkt, den Herrn. Ich habe einen Mann bekommen, Doppelpunkt, Yahweh. Und da steht Yahweh, da steht der Gottesname. Und diese wortwörtliche Übersetzung und Bedeutung, die ist schon ganz früh ja, so absurd erschienen, dass eingefügt wurde, dieses Mithilfe. Das wurde schon in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, in der Septuaginta eingeführt. Das wird teilweise auch reflektiert in so rabbinischen Schriften und so. Weil der Gedanke ist, das, was da wirklich steht, kann ja nicht gemeint sein. Wörtlich müsste man eigentlich lesen, dass Eva sagt, als sie Kain, ihren Sohn zur Welt bekommen hat, das ist der Herr, das ist Yahweh. Dieser Junge Kain ist der Herr. Und genau das, so jetzt die messianisch-jüdische Perspektive darauf, genau das ist es auch, was sie meint. Eva dachte, dass Kain der Messias ist. Und das ist gar nicht so verwunderlich, weil ein Kapitel vorher war sie dabei, als der Schlange gesagt wurde, dass ihr Nachfahre, ihr Nachkomme zerstört wird von dem Nachkommen von Eva. Und Eva bekommt ein Nachkommen. Ja, warum sollte das nicht der Messias sein? Das ist total naheliegend. Man könnte also sagen, dass ihre Theologie im Prinzip korrekt war. Sie hatte eine Messias-Erwartung, sie hat sie nur falsch angewandt. Sie hat darin geirrt, in der Annahme, dass Kain, also ihr Sohn, der Messias ist. Heute wissen wir aus christlicher Perspektive und auch aus messianisch-jüdischer Perspektive, dass es noch viele Jahrtausende gedauert hat, bis wirklich ihr Nachkomme, der Messias, zur Welt kam. Sie dachte aber, dass es Kain ist. Und dann erkennt sie wohl auch ihren Fehler, so die messianisch-jüdische Auslegung dazu. Sie erkennt ihren Fehler und bekommt dann ja einen zweiten Sohn, Abel. Und Abel kann man übersetzen mit Nichtigkeit. Also Nichtigkeit als ein vielleicht Eingeständnis, dass ihr erstgeborener Sohn eben nicht der Messias war. Okay, was lernen wir über die Messias-Verheißung, außer dass Eva hier in der Messias-Erwartung im Recht war, in der Anwendung allerdings im Unrecht war? Wir lernen, dass der Messias ein Mensch ist, das wissen wir schon aus Kapitel 3, aber dass er genauer gesagt mehr als ein Mensch ist. Er ist irgendwie ein Gottmensch. Er ist sowohl Mensch, er ist ihr Nachkomme, er ist menschlich, aber er ist auch Yahweh, er ist auch der Herr. Also es ist irgendwie eine Form von Gottmensch. Also genau das, was wir mit der Zwei-Naturen-Lehre über Jesus ausdrücken wollen. Jesus ganz Gott und ganz Mensch. Als Messias-Erwartung, Messias-Verheißung schon in den ersten Kapiteln der Bibel. So viel für heute bei 24 Tage Warten auf den Messias, dem akustischen Adventskalender. Ich wünsche dir einen schönen Tag und wenn du magst, hören wir uns morgen wieder.